Ja,
so, ich denke, wir
machen weiter. Wir hatten vorhin kurz gesprochen. Könntest du das eben noch erzählen? Das hatte ich gebeten, das fand ich ganz stark, über die Volksgemeinschaft. Komm, ja. Hier.
Ja, ich bin ja nun schon ziemlich alt. Ich bin Jahrgang 33 und war damals 12 Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Und ich muss sagen, ich konnte es immer gar nicht begreifen, selbst als Zwölfjähriger, dass so etwas passieren konnte, wie so viele Menschen da mitmachten, nicht? Und das war für mich immer unfassbar alles, nicht? Und nun hat hier unser lieber Stefan eigentlich mir doch so ein bisschen eine große Erklärung, die ich eigentlich auch schon im Hinterkopf hatte, gegeben, die Volksgemeinschaft. Das war ja wirklich das, was die Leute zusammenhielt. Und wo sie sich alle hineinbringen konnten und sich damit identifizieren konnten. Und selbst meine Mutter, muss ich sagen, die sprach auch von dieser, was Hitler doch Gutes getan hätte, die Volksgemeinschaft. Jetzt gab es keine Adligen mehr, es gab keine Proletarier mehr, es war alles eine Volksgemeinschaft. Und das sagte eine Frau, die eigentlich große Nachteile in ihrer Familie durch den Nationalsozialismus hatte. Mein Vater war auch Arzt und er hatte in Aachen, das war so ein Ort bei Dessau, da hatte er seine Praxis und leitete den Arbeiter-Samariter-Bund. Und gleich 1933 im Februar wurde ihm die Kassenpraxis entzogen. Nicht, das war ja seine wirtschaftliche Grundlage, um seine Familie zu ernähren. Und das blieb bis Ende dieser Hitlerzeit, nicht? Dass ihm die Kassenpraxis entzogen war. Wir zogen den weg und er hat den Kurheim gemacht, auch er hat auch trotzdem gut gelebt. Aber es ist doch wirklich erstaunlich, dass meine Mutter, obwohl sie doch die negativen Auswirkungen dieses Systems am eigenen Leib erfahren hatte, doch das Positive dieser Volksgemeinschaft sah. Und das hatte ich Ihnen eben gesagt, was ich doch bemerkenswert finde, dass doch das alle so zusammengehalten hat und von daher auch wirklich eine Veränderung des Denkens war. Nicht? Ich habe immer so überlegt, auch damals, ich weiß nicht, ob Sie auch mal die Wannsee-Konferenz, da habe ich auch mal ein Seminar mitgemacht, nicht? Das waren ja alles gebildete Menschen, die dieses Endlösung damit beschlossen hatten, die alle Konfirmandenunterricht hatten, alle gehört hatten, was Jesus uns hier gesagt hatte und alle ihren Goethe hatten, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, und alle haben mit bei der Endlösung mitgewirkt. Aber eben da war ihr's, die gehörten zur Volksgemeinschaft. Und das war wirklich eine richtige Gehirnwäsche, nicht? Natürlich, vorher waren wir Deutschen ja sehr gedemütigt, nicht erst hoch oben, nicht durch am deutschen Wesen soll die Welt genesen und dann auf einmal dieser tiefe Fall und jetzt kommt Hitler und die Volks. So war's. Das wollte ich nur noch sagen. So.
Vielen Dank. Ganz toll.
Ja, ich würde gerne noch beten, so am Beginn des Nachmittags. Jetzt haben wir danken dir einfach für diesen Tag. Und wir danken dir, dass du so viel Gnade mit uns hast. Ja, und dass du am Kreuz gestorben bist für die grausamste und finsterste Sünde und Schuld. Ja, wir danken dir, dass es Vergebung gibt und dass wir gerade deswegen uns diesem Thema stellen können. Ja, egal wie schwarz die Schuld, wie viel Blut an unseren Händen und den Händen unserer Familien klebt. Herr, bei dir gibt's Gnade und Vergebung und du willst heute befreien. Herr, du willst uns in deine Wahrheit führen, aber aus deiner Liebe heraus willst du uns in deine Wahrheit führen, um uns frei zu machen, persönlich oder aber auch in unseren Städten und Regionen. Und wir laden dich ein, dass du das tust. Wir laden dich ein, dass du mit uns diesen Weg gehst, dass du uns an der Hand nimmst. Dass du uns Schritt für Schritt dabei hilfst, dass es genau dazu kommt, dass das passiert, dass die Sünde wirklich ans Licht kommt, dass die Schuld ans Licht kommt, dass wir es bekennen können, dass wir uns selber dem stellen können, die Wahrheit sehen können. Ja, dass die Decke, wo sie auch auf uns selber Auswirkungen hatte, dass Dinge wie ausgeblendet waren, wir laden dich ein, dass du diese Decke zerreißt und zerbrichst und dass wir einfach in der Lage sind, die Wahrheit zu sehen, zu erfassen, dass sie genauso auch ans Licht kommt, überall, wo Dinge ans Licht kommen müssen. Ja, auch wenn es ein Prozess ist, der eine Weile dauert, Herr, wir laden dich ein, dass du es selber in die Hand nimmst und machst und uns zu deinem Ziel bringst. Amen. So, wir gehen einen Schritt weiter. Ich habe heute Morgen versucht, kräftig schon mal ein bisschen den Boden zu pflügen und dass wir uns an das Thema rantasten, uns mit den Verstrickungen unserer Vorfahren beschäftigen und all diese Dinge. So, und jetzt schauen wir uns an, jetzt heute Nachmittag bis 15.30 Uhr, dann ist ein Kaffeetrinken wieder geplant, ne? Zwei Teile, und zwar nach 1945, wie ging es weiter bis hin heute zu uns, und dann eine biblische Beschäftigung mit dem Thema. Nach 1945, wir hatten ja uns schon ein bisschen reingedacht, wie es den Soldaten zum Beispiel ging, und jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen die seelischen Folgen nach 1945 vorzustellen. So viele kamen, wie gesagt, traumatisiert zurück, traumatisiert und gleichzeitig einfach verstrickt in all das, ja, und dabei auch zu Tätern geworden, und mindestens mit Tätern, mit Wissern, und sie kamen mit Langzeitwirkungen und Langzeitschäden zurück, zum Beispiel bei Soldaten folgende Langzeitwirkungen hat man also sehen können: hohe Reizbarkeit, cholerische Zornausbrüche, Unberechenbarkeit, Jähzorn, Aggressivität, dann Schwanken zwischen Unnahbarkeit und großer Bedürftigkeit, meistens indirekt durch Krankheiten ausgedrückt. Also es sind jetzt einfach mal so einige Beobachtungen an diesen Vätern, Großvätern, wie sie aus dem Krieg zurückkamen. Mangel an Einfühlung, an Einfühlungsvermögen. Also auch eine Kühle in Beziehungen, so auf der seelischen Ebene, gefühlsmäßigen Ebene lief nicht viel. Sehr sachlich, ja, Kommunikationsstörung bei Berichten über die Kriegsvergangenheit. Also entweder viel zu viel, dann oft auch fast im Abenteuerstil oder irgendwie verherrlichend, oder viel zu wenig oder völliges Schweigen. Manchmal auch völlig die falschen Situationen, wie kein Gefühl für die richtige Situation dabei, ein Ausblenden der Gefühlswelt. Dann auch eine Folge: Ausüben massiver Gewalt. So die Gewalt, die man selber erlebt hatte, auch die Aggression, ein bisschen auch zu die ganze Ideologie und all das. Jetzt war eine Wende des Systems im Westen, im Osten natürlich unterschiedlich, aber das, was es fand keine Aufarbeitung statt, und so wurde die Aggression weitergetragen in den Familien. Und oft war in den Familien der Ort, manchmal auch in den Schulen. Es gab auch noch die Lehrer, die geschlagen haben, die aggressiv waren in den Schulen und so weiter. Aber wo es am meisten weitergegeben wurde, die ganze Aggression des Krieges, der ganze Hass auch der Ideologie und der Missbrauch, der erlebt wurde oder der selber getan wurde, wo das weitergelebt wurde, war der Ort dafür, war die Familie. So gab es in vielen Familien als eine Fortwirkung sozusagen dieses Nazi-Geistes Ausübung von Gewalt, Ausübung von massiver Gewalt, Prügel, seelische Gewalt, auch sexueller Missbrauch, der ja auch reihenweise auch im Krieg stattgefunden hatte. Und das war ja nicht einfach alles weg, sondern das wurde oft in den Familien weiter ausgelebt. Und das ein prominentes Beispiel davon, eben Sigmar Gabriel, der das ganz offen erzählt hat, ist eine eigene Familiengeschichte, geschlagen vom Vater, wirklich gewalttätig und Nazi bis zum Ende und so weiter. Alkoholismus, ja, viele konnten das nicht aufarbeiten, ihre persönliche Geschichte, sind alkoholabhängig geworden, Abriegeln von Emotionen, also natürlich viele haben die Zeit verdrängt, haben sich gestürzt in den Wiederaufbau, haben sich gestürzt in den Wohlstand und all diese Dinge, und die Emotionen wurden abgeriegelt. So war es eine sehr emotionslose Beziehung zwischen der Tätergeneration und ihren Kindern. Ich hatte schon gesagt, im Westen hat diese ganze Verdrängen und Verschweigen eben mit auch zur 68er Revolution geführt. Aktivismus bis hin zur manischen Übersteigerung. Wegschieben von Traurigkeit, also bis hin dann auch zu Kindern gegenüber bissige Sprüche, was weiß ich, wenn Kinder sich irgendwo verletzen oder, ja. Ein deutscher Junge weint nicht und so weiter. Riesenlasten bis ins Alter, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ein Drama, was teilweise zurzeit gerade in den Altenheimen läuft, was viele wahrnehmen, viele Pfleger wahrnehmen und so weiter, viele alte Leute, die nicht in Frieden sterben können, weil sie nicht gesprochen haben und bis jetzt über diese Zeit ja keinen Frieden haben, keine Vergebung haben. Wiederkehrende Albträume, ja, natürlich das auch. Oftmals gerade dann auch im Alter umso stärker, je länger es her ist. Das wissen wir auch aus Israel und auch von jüdischen Freunden, dass oft die Folgen des Holocaust bis heute extrem sind und manchmal im Alter noch viel stärker werden, also auch die Albträume und so weiter. So, das ist die Situation der Tätergeneration, der nicht nur der Soldaten, ja auch viele andere, die genauso auch traumatisiert und natürlich auch in unterschiedlicher Weise traumatisiert. Natürlich, sage ich mal, die Reihenfolge war die, dass wir als Deutsche als Erste die Täter waren, aber natürlich wurden dann in der Folge auch viele zu Opfern, ja. Keine Frage, natürlich in den Bombardierungen deutscher Städte, in den Vertriebenen, die in den östlichen Gebieten vertrieben wurden und. Es gab natürlich dann auch viele Opfer und so unterschiedliche Formen von Traumatisierung aus dem Krieg, Täter und Opfer, manchmal viele auch gleichzeitig. Und so kommen wir dann zum nächsten Schritt. Die Decke des Schweigens entsteht nach 1945 und diese Decke hat sehr unterschiedliche Gesichter und Formen. Das ganz Krasse ist das völlige Verleugnen. Also wir wussten nichts, wir waren es nicht, wir haben es nicht und so weiter, ja. Die Wehrmacht, das waren die ordentlichen Soldaten oder eben ja, die deutsche Bevölkerung hier, wir wussten nichts. Ich habe nochmal die Zahlen gelesen, ich weiß nicht, ob ich es gestern Abend verpasst habe, aber ich habe nochmal die Zahlen gelesen von Mittelbau-Dora, da waren also von August 1943 bis April 1945 60.000 KZ-Häftlinge und davon sind 20.000 ums Leben gekommen, 5 Kilometer von hier. Ja, man hat es ja gestern gesehen, ich war selbst noch nicht in Mittelbau-Dora, ich war in vielen anderen, auch Buchenwald und so weiter, aber hier in Mittelbau-Dora noch nicht. Aber wirklich im Grunde in Sichtweite von Nordhausen, das hat man gestern auf dem Bild gesehen, und 20.000 Häftlinge sind dort ums Leben gekommen, viele davon ja in den ganzen ersten Monaten haben sie überhaupt kein Tageslicht gesehen, haben da wirklich nur unter Tage gelebt und gearbeitet, unter unglaublichen Bedingungen. Und das Ganze ja sehr, sehr eng verknüpft mit der Bevölkerung hier, anders ging das ja gar nicht. Ja, das kam sehr gut raus gestern in dem Vortrag. Und trotzdem, ich fand es sehr cool gestern Abend auch, wie das rauskam, dass die stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte sagte, ja, wir haben ja die Tendenz, uns als gut darzustellen, als Menschen. Und sie sagte, ja, da gibt's so eine Differenz. In der Zivilbevölkerung wird das relativ oft erzählt, wie viel den Opfern hier geholfen wurde. So das Brot zustecken, hat sie gesagt und so weiter. Und sie kennt diesen Bericht von der Opferseite wesentlich weniger. Ja, und ich denke, wir müssen uns daran tasten, auch mal hier lokal gesehen, wir müssen uns daran tasten. Wir sind natürlich unendlich dankbar, es ist wirklich so, für jeden, der geholfen hat und für jeden Widerstand oder wo jeder seinen Spielraum ausgenutzt hat, das auch noch mal zu dem Thema, wir haben vorhin am Tisch kurz drüber geredet, ich fand das auch ganz klasse, in Ihrem Vortrag kam das auch sehr deutlich raus, dass auch jeder hier, auch in den Fabriken und so weiter, jeder hatte seinen persönlichen Spielraum und in der Regel wurde man nicht bestraft, wenn man innerhalb dieses Spielraums das zum Positiven ausgenutzt hat, sondern In der Regel hatte man da ganz schön viele Möglichkeiten zu helfen in seinem Spielraum. Und das ist übrigens ein deutlicher Beleg, auch nochmal, wie sehr die gesamte Bevölkerung oder ein großer Teil der deutschen Bevölkerung voll mit drin war und Teil wirklich des Holocaust und der Nazi-Ideologie auch war, dass wir das oft aus dem Osten wissen, viele, viele Zeugnisse, dass Leute den Spielraum, den sie hatten, zum Negativen ausgenutzt haben. Ja, also innerhalb der Wehrmacht und was weiß ich im Osten wurden oft die Spielräume noch ganz, ganz grausam ausgenutzt, wo man sagt, das hätte man überhaupt nicht so machen müssen. Selbst bei den grausamen Befehlen hätte man innerhalb dieser Befehle noch so oder so handeln können. Aber das zeigt nochmal deutlich, wie sehr viele ganz selbstständig voll mit drin waren in der Ideologie und die selber ausgenutzt haben noch für Sadismus, für Grausamkeiten und so weiter. Ja. Und einfach hier für die lokale Situation, wir sind dankbar für alle, die geholfen haben und so weiter. Aber ich denke, was es braucht, sind eigentlich die Leute, die sagen, ja, wir waren vielleicht verführt, aber wir waren Teil davon. Wir haben das unterstützt. Wir haben uns... Ja, wir waren Teil davon. Also sich dazu zu stellen, weil hier gab es sicher einen Teil der Bevölkerung, der hat nicht nur einfach innerlich distanziert es erlitten, sondern hier gab es sicher einen ganzen Teil der Bevölkerung, auch in Nordhausen, auch in der Region, der das unterstützt hat. Der auch nicht nur der Meinung war, da sind jetzt Schwerverbrecher in den KZs, sondern die wussten, dass da Juden sind, dass einfach Kriegsgefangene aus anderen Ländern da sind und dass es um die Nazi-Ideologie geht und nicht einfach nur Schwerverbrecher. Ja. Und so, das ist das Lokale, das sind die Wahrheiten, denen wir uns stellen müssen. So, die Decke des Schweigens hat unterschiedliche Gesichter und Formen. Das erste, ganz krasse, ist das völlige Verleugnen. Ja, wir wussten nichts und so weiter. Nächste Stufe ist die Verdrängung. Verdrängung ist ein Vorgang, durch den eine Erinnerung, Gedanke oder Wunsch ins Unbewusste abgeschoben wird. Und dann gibt es immer wieder Flashes, wo plötzlich die Erinnerung daran hochkommt. Verdrängung, das ist schon eine andere Ebene einfach. Das ist, dass man versucht, einfach auszuweichen, einfach Flucht davor, ja. Dann gibt es das ganz bewusste Verschweigen. Das ist was im vollen Bewusstsein passiert. Ich weiß, dass ich Dreck am Stecken habe. Ich weiß, ich habe Blut an den Händen und aus Scham, Angst, weil ich nicht weiß, was ich damit tun soll. Deswegen verberge ich es. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Schuld und Schuldgefühlen. Es gibt eigenartigerweise auch Schuldgefühle, mit denen man sich beschäftigen muss bei Verfolgten und Opfern. Viele Holocaust-Überlebende sagen, dass sie Schuldgefühle haben. Warum habe ich überlebt und meine Freunde nicht? Ja, es gibt Schuld von den Menschen, die eben in die Nazi-Schuld selbst verstrickt waren, bei den Tätern und Mitmachern. Aber es gibt auch die Schuld der Kinder und Enkel. Und das wird interessant, das ist genau der Punkt, auf den wir dann gleich in der biblischen Beschäftigung kommen, dass ja oft gesagt wird, auch uns wird das oft gesagt, wenn wir irgendwo hingehen mit so einem Marsch des Lebens und wir bitten als die Nachfahren der Täter um Vergebung, dann wird uns oft gesagt, ne Moment, ihr habt es doch gar nicht getan, das ist doch jetzt Quatsch, was ihr da macht, warum kommt ihr jetzt und bittet um Vergebung? Ich werde dazu noch mehr sagen, aber wenn wir nicht bewusst Buße tun über die Wege unserer Vorfahren, lebt dieser Geist in uns fort und wir werden auch in diesem Geist Dinge tun, mit denen wir schuldig werden. Das ist genau das, diese Kette können wir nur durch bewusste Buße zerbrechen. Diese Kette, dass wir nicht in demselben Geist weiterleben, in demselben Geist wieder mit unseren Mitmenschen umgehen, mit derselben Stolz, mit derselben Herzenshärte, mit derselben vielleicht unbewussten Rassenideologie gegenüber Polen, Slawen, Russen, mit demselben Antisemitismus. Wenn wir nicht bewusst Buße tun, uns nicht bewusst damit beschäftigen, lebt der Geist in uns weiter. Und wir werden in diesem Geist wieder schuldig. Also gibt es auch die Schuld der Nachfahren. Und natürlich können wir als Nachfahren, als Vertreter des deutschen Volkes auch kommen. Und das ist etwas, was wir mittlerweile lieben zu tun, zu kommen, weil wir haben so oft schon erlebt, wie viele Hunderttausende und Millionen von Menschen bis heute haben noch nie erlebt, dass ein Deutscher gekommen ist und gesagt hat, es tut uns leid, was wir getan haben, und wir bitten um Vergebung dafür. Und es ist ein Vorrecht, das zu tun, dafür um Vergebung zu bitten, auch wenn wir die Nachfahren sind. Jobs Bittner drückt es so aus, ihr habt es vorhin im Video gesehen, heute Morgen. Wir sind gekommen, um die Worte zu finden, die unsere Väter und Großväter nicht gefunden haben und die sie hätten finden sollen. Aber wir kommen und sagen diese Worte, weil sie müssen gesagt werden. Und jeder, der darunter leidet, muss das hören. Ja? So gibt es verschiedene Arten von Schuld und es entstand eine dicke Decke des Schweigens. Es gibt ganz hervorragende Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Einer ist Jürgen Müller-Hochhagen. Das Buch heißt Verleugnet, Verdrängt, Verschwiegen. Und ein Zitat aus diesem Buch: Soweit wir das Verschweigen, Verdrängen und Verleugnen unserer Vorgeneration fortführen, verharren wir in einer generationenübergreifenden Komplizenschaft, werden selbst zu Urhebern von Gewalt, begehen wir Schuld und sei es durch Unterlassung. Also, wir können es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Es hat Auswirkungen auf uns, das kommt gleich noch. Es hat enorme Auswirkungen auf uns, psychische Auswirkungen und. Und wo wir die Schuld nicht aufdecken und sie nicht beim Namen nennen und bekennen und selbst Buße tun, uns da richtig rauslösen, frei werden von dem Geist, der dahinter steht, wenn wir das nicht tun, dann leben wir in diesem Geist weiter. Wir leben wie in einer Komplizenschaft mit unseren Vorfahren und wir werden im selben Geist schuldig. Seelische Auswirkungen bei den Nachfolgegenerationen, das reißen wir jetzt schon mal an, geht gleich noch ausführlicher, ist zum Beispiel diffuse Angst. Also die Kinder, die Enkel haben mit solchen Dingen zu kämpfen. Überzogene Sachlichkeit als Folge der inneren Abwehr. Unbewusstes Ausblenden der elterlichen Schuldaspekte, irrationale Schuldgefühle, Verdammnisgefühle, ja, wo man gar nicht sagen kann, wo es herkommt, weil man nämlich sich mit der eigentlichen konkreten Schuld noch nicht beschäftigt hat. Verfestigte Loyalitätsbindung an die Eltern, schwieriger Umgang mit Schuld, insbesondere in der Ehe und bei Kindern, und wir werden gleich noch sehen, kommt noch viel mehr. Jetzt wollen wir uns fehlendes Vertrauen in andere. Jetzt wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen, nämlich die Frage, wie werden eigentlich Traumata, Ängste und so weiter, aber auch Schuld von einer Generation an die andere weitergegeben. Und damit sind wir gleich auch bei einem sehr biblischen Thema. Dazu kommen wir gleich noch, zur biblischen Beschäftigung. Übertragung von Traumata, das ist jetzt erstmal sozusagen von der psychologischen Seite her. Da gibt es zwei Übertragungsmodelle, nämlich das erste, ich denke, das ist allen klar, solche schrecklichen Dinge, die werden irgendwo weitergegeben. Die geben die Eltern an die Kinder weiter, einfach in der Atmosphäre, manchmal auch mit direkt gesprochenen Dingen und so weiter, die sie weitererzählen, weitersagen, aber sehr oft einfach auch durch die Atmosphäre, die herrscht in einem Elternhaus. Ja, das weiß man heute mittlerweile, dass ein Baby schon im Mutterbauch Gefühle der Mutter spürt und diese Dinge schon im Mutterbauch mitbekommt und natürlich erst recht auch nach der Geburt, ja, vieles wird ja auf einer emotionalen, beziehungsmäßigen Ebene weitergegeben und zwar eben auch Dinge, über die nicht gesprochen wird. Auch Ängste, auch Traumata, auch Schuld wird weitergegeben auf einer emotionalen Ebene. Zum Beispiel auch über fehlende emotionale Offenheit, was eben sehr stark gerade in dieser Kriegsgeneration zur ersten Nachkriegsgeneration war, dass es sehr kühle Beziehungen in der Regel waren, emotional kühle Beziehungen. So, auf dieser Ebene, das ist vielen schon sehr bewusst, dass da eine Übertragung stattfindet, auch von unausgesprochenen Dingen. Von Dingen, von denen man nicht weiß, die man irgendwie nur erspürt als Kind. Wenn man irgendwie spürt, irgendwas stimmt nicht, es ist eine Bedrückung da, es ist eine Depression da und so. Ja, man weiß keine Ursachen, man weiß nichts über die konkrete Schuld, aber die Atmosphäre wird weitergegeben und damit auch die Last und die Bedrückung. Es gibt mittlerweile aber auch noch eine ganz andere, auch in der Forschung noch eine ganz andere Schiene, über die gesprochen wird, nämlich das Modell der tatsächlichen körperlichen Vererbung. Und das ist sehr interessant, das geht noch weiter. Eine bekannte deutsche Tageszeitung hat über das Phänomen der German Angst Folgendes geschrieben. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, German Angst. Es ist ja immer interessant, manchmal wird man ja betriebsblind, manchmal nehmen wir ja in unsere, sag ich mal, wenn man so unter sich lebt als Deutsche, nehmen wir nicht so richtig wahr, welche gemeinsame Macke wir haben. Und manchmal wird es von außen deutlicher wahrgenommen. Und es ist interessant, dass die Nationen um uns herum diesen Begriff geprägt haben und sagen zu uns, ihr Deutschen, ihr habt alle eine gemeinsame Macke. Also wenn wir viele das haben, dann stellen wir das vielleicht nicht so fest. Von außen wird das festgestellt, dass sie sagen, also im Vergleich zu den anderen Nationen drumherum gibt es bei euch etwas, das ist vielen zumindest gemeinsam. Viele haben das sicher auch in unterschiedlichen Ausprägungen, doch irgendwie ähnlich, nämlich eine Art von Angst. Sie nennen es die German Angst. Das ist Unsicherheit zum Beispiel, Unsicherheit in Entscheidungen, fehlende Kühnheit und, ja, Angst, German Angst. So, und Sie schreiben über dieses Phänomen, kommen Sie auf eine wissenschaftliche Erklärung von dem anerkannten Molekularbiologen, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Professor Dr. Peter Grus. Und der hat Folgendes gesagt. Er stellt eine These auf, und zwar nicht alleine. Mittlerweile ist es ein ganzer anerkannter Strom unter den Biologen, aber auch unter den Psychologen. Die These ist, verdrängte Schuld, Traumata und Ängste stecken auch in unseren Genen. Die werden auch biologisch weitergegeben. Da seit einigen Jahren bekannt sei, dass Stress, Ernährung oder auch Traumata die Chemie des Erbguts verändern könne, so sagt dieser Professor Grus, können die genetisch bedingten Veränderungen der Psyche sogar weiter vererbt werden. Hier setzt seine These an und er fragt, liegt die Ursache für die German Angst also in den Traumata, die unsere Eltern und Großeltern vor über 60 Jahren erlitten und nicht verarbeiten konnten? Traumata durch erlebtes Leid, aber auch durch die kollektive Schuld Nazi-Deutschlands. Ist das der Grund für die German Angst, eine auch ganz körperlich vererbte Schuld und Traumata? Eine andere Autorin, Sabine Bode, auch hervorragende Autorin zu diesem Thema, sie hat das Buch zum Beispiel Kriegsenkel geschrieben, und sie ist meines Wissens kein Christ. Sie schreibt aber Folgendes interessanterweise, dass schwere Schuld an die Nachkommen weitergegeben wird. Davon kann man in der Bibel lesen. Aufgrund der Ergebnisse der Traumaforschung und der Holocaustforschung wird der Generationentransfer in der Fachwelt nicht länger bestritten. Also es gibt einen eindeutigen Generationentransfer. Sagt die Traumaforschung, sagt die Holocaustforschung, eine Generationentransfer nicht nur von Angst und Traumata, sondern auch von Schuld. Also es ist beides, es wird auf der persönlichen Ebene weitergegeben, aber eben mittlerweile sagen viele Forscher, es finden Veränderungen der Gene statt und so wird es auch auf ganz körperlichem Weg weitervererbt. Bitte?
Es ging um die Bibelstelle, aber das wird wahrscheinlich.
Die Bibelstelle kommt noch. Die kommt noch. So, also auf diese Weise haben wir nun auf beiden Wegen, auf der gefühlsmäßigen, beziehungsmäßigen Schiene und auf der genetischen Schiene, haben wir nun eben all die Dinge irgendwie mitbekommen von unseren Vorfahren. Welche Auswirkungen hat das bei uns? Seelische Auswirkungen bei den Nachkommen. Namenlose Ängste, tiefgreifende Unsicherheiten, eben diese German Angst, wo man dann oft auch sein Leben lang danach suchen kann, wo kommt's her? Wenn die Ursache tatsächlich nicht im eigenen Leben liegt, sondern davor, dann muss man eben auch diese Ursache finden, um eine Lösung dafür zu finden. Schwierigkeit, Partnerschaft zu leben, überhaupt jede Art von Beziehungsschwierigkeiten. Abwehr von Emotionen, Herzenskälte, Herzenshärte, sexuelle Störungen, selbstzerstörerische Tendenzen, besonders bei Frauen, Aggressivität, dann die Folgen von Misshandlungen und sexuellem Missbrauch gegenüber den eigenen Kindern, also Folgen von erlebten Misshandlungen, aber auch bis hin zu weitergeführtem Missbrauch, sexuellem Missbrauch. Das Gefühl, eine Last oder einen Makel mit sich herumzutragen. Ich glaube, dass viele Deutsche das haben. Wir haben sowieso in der Regel ein sehr gebrochenes Verhältnis zu unserem Land und zu unserem Volk. Es ist auch eine gewisse Heilung. Früher war es ja immer schon ganz, ganz anrüchig, wenn jemand irgendwo eine Deutschlandfahne hochgehalten hat. Das war eigentlich in der Regel sowieso immer nur rechtsradikal. Da gab es eine gewisse Heilung für uns, auch im Zusammenhang der Fußball-Weltmeisterschaft, wie auch die Nationen um uns herum, dass irgendwie uns gleichzeitig neu zugestanden haben, aber auch wir mit einer neuen Entspanntheit, ohne dass es gleich wieder ein völliger Nationalstolz ist, irgendwie dankbar sein können für unser Land. Wir leben in einem schönen Land und kann man auch dankbar für sein. Aber man merkt, wir haben ein sehr, sehr gebrochenes Verhältnis. Und viele haben das nicht nur in Beziehung zum deutschen Volk, sondern auch für sich selbst, wie ein Grundgefühl eigentlich, einen Makel zu haben, Autoritätsprobleme, ein verdrehtes Vaterbild. Natürlich hat ein Volk, das einen solchen Vaterschaftsmissbrauch erlebt hat, wie wir es mit Hitler erlebt haben, auch einen solchen Vertrauensmissbrauch erlebt hat, hat natürlich Autoritätsprobleme und Beziehungsprobleme zu Leuten, die Autorität haben, Vertrauensprobleme gegenüber Leiterpersönlichkeiten, gegenüber Vätern und so weiter und so weiter. Innere Verschlossenheit, der Vaterliebe Gottes zu begegnen und sie hier vertrauensvoll ausliefern zu können. Das sind einige der Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Und es ist so, dass wir sagen können, dass wir in den letzten Jahren oft gerade bei diesem Thema, bei Menschen, die sich diesem Thema gestellt haben und dann auch Licht reinkam in ihre persönliche Situation, sie damit ans Kreuz gehen konnten, bekennen konnten, Vergebung empfangen haben, sich lösen konnten vom Geist des Nationalsozialismus und so weiter. Bei solchen Menschen haben wir die größten seelsorgerlichen Durchbrüche in den letzten Jahren überhaupt gesehen. Ich glaube, dass wir dieses Thema überhaupt nicht überschätzen können. Ich glaube, dass ganz viele Probleme, natürlich nicht jedes, aber ganz viele Probleme zumindest gemischt sind irgendwie mit all diesen unaufgearbeiteten Dingen. Und dass gewaltige Durchbrüche passieren können, persönlich, aber genauso natürlich in unseren Städten und Regionen gewaltige Durchbrüche passieren können, wenn man sich der Wahrheit stellt, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wenn man sie bekennt. Ja, dazu gehört auch Mut. Dazu muss man auch dadurch, dass sich das Bild ändert vielleicht von der eigenen Familie. Ich musste dadurch, meinen eigenen Großvater so plötzlich ganz anders zu sehen und zu sagen, er war Mittäter des Nationalsozialismus, mindestens. Er war da voll mit drin. Er war mindestens ein Mittäter an Massenermordungen. Er kam mit Blut an den Händen zurück und ja, ich stamme aus einer Nazi-Familie. Da muss man schon mutig sein, dem ins Auge zu schauen und sich dem zu stellen und die Dinge auch so beim Namen zu nennen. Aber da liegen gewaltige Durchbrüche drin. Und das wird so stark weitergegeben an die nächsten Generationen, und zwar wirklich auf beiden Seiten. Und kann Ursache für alles Mögliche sein. Mal ein Beispiel. Wir haben eine Frau in der Gemeinde, die hatte immer blutende Hände. Und sie wusste nicht, woher es kommt. Und ist zu allen möglichen Ärzten gelaufen, immer wieder rissige Haut. Und dann haben die Hände wieder geblutet und gejuckt. Aber man konnte nicht rausfinden, was es für eine Krankheit ist. Die Ärzte konnten nichts tun. Dann hat sie sich bekehrt und dann hörte es für eine Weile auf und dann kam es wieder. Wieder blutende Hände. Und dann hatten wir einen Gebetseinsatz auf Kreta geplant und im Vorfeld gab es Vorbereitungen dafür und dann kam sie gerade rein in eine Besprechung und da fiel der Name einer Insel neben Kreta irgendwie, eine griechische Insel. Und auf dieser Insel gab es ein großes Massaker der deutschen Wehrmacht an, ich glaube, 3000 italienischen Offizieren. Und sie kam rein in diese Besprechung, hörte diesen Namen und sie wusste sofort, da war mein Großvater. Diesen Namen, den hatte sie immer wieder gehört von dieser Insel. Dann hat sie sich beschäftigt, fand eben heraus, da gab es dieses Massaker an den 3000 italienischen Offizieren. Sie wusste, ihr Großvater war zu dieser Zeit da und war ganz sicher daran beteiligt, keine sehr große Insel. Sie betete, bekannte das vor dem Herrn, betete um Vergebung, zerbrach richtig was über ihrem Leben und sie war geheilt. Das hörte auf. Was kein Arzt heilen konnte, weil kein Arzt die Ursache dafür finden konnte, das hörte einfach auf. Ich habe erzählt von der Jennifer Tege, Enkelin von Amon Göth, von diesem schrecklichen KZ-Kommandanten von Krakau, die keine Christin ist und ohne die Vergebung Jesu trotzdem einfach in der Auseinandersetzung, in dem sie sich ganz ehrlich allen Fakten aller Wahrheit gestellt hat, angefangen hat, darüber zu reden in aller Öffentlichkeit, ein Buch darüber geschrieben hat und sich wirklich zu dieser ganzen Geschichte stellt. Auf diesem Weg ist sie frei geworden von Depressionen, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet haben und sie wusste nicht, woher sie kommen. Wir waren mit messianisch-jüdischen Freunden unterwegs, schon bei dem ersten Marsch des Lebens in Süddeutschland. Und da war ein TV-Moderator dabei. Fällt dir der Name ein? Jeffrey Seif, TV-Moderator in den USA, war mit seinem Kamerateam dabei, wollte das Ganze dokumentieren. Und am ersten Abend hatten wir den Eindruck, in Vorbereitung vor dem Marsch, einen Gottesdienst und einen Versöhnungsgottesdienst, wo der Leiter der TOS, Jobs Bittner, einige der Nachfahren der Täter, die also ganz genau die Geschichten ihrer Väter, Großväter rausgefunden hatten und wirklich heftige Geschichten hatten, die hatte er gebeten, die Opfer und die Nachfahren, denen die Füße zu waschen in einem Gottesdienst. Und das war für viele schwierig, von beiden Seiten war das sehr schwierig und für diesen Jeffrey Seif ganz besonders schwierig. Er sagt, er konnte Berührung überhaupt nie haben irgendwie. Und dann sind wir auf diesen Marsch gegangen und am Freitagabend haben wir dann Schabbat zusammen gefeiert und dabei hat er die Einleitung gemacht. Und dann hat er ganz, ganz persönlich erzählt und hat erzählt von seiner Familiengeschichte. Er hat erzählt, seine Mutter konnte noch rechtzeitig fliehen aus Nazi-Deutschland in die USA. Und er sagte aber dann den Satz, man konnte meine Mutter aus Nazi-Deutschland rausbringen, aber man konnte nicht mehr Nazi-Deutschland aus meiner Mutter rausbringen. Sie war von da aber eine gebrochene Frau und war mehr in Psychiatrien oder irgendwo in Behandlungen als zu Hause, so dass er eigentlich weitgehend ohne Mutter aufgewachsen ist. Und er war ein Kind immer voll von Ängsten, voll von Depressionen, hat sich zurückgezogen, auch keine Gemeinschaft mit anderen Kindern gepflegt. Und es gab auch Situationen, die konnte sich überhaupt nicht erklären, dass er zum Beispiel, wenn in der Küche der Ofen geöffnet wurde, einfach dieser Moment hat bei ihm immer panische Ängste ausgelöst. Ja? Und bis er eben mehr von seiner jüdischen Geschichte, Vorfahrensgeschichte erfahren hat und so weiter und so weiter. Das hat uns die Augen geöffnet, wie sehr, genauso auf der Opferseite bei den Nachkommen, das genauso auf beiden Schienen, wie ich das für uns gezeigt habe, genauso auch weitergegeben wird. Und das heißt, das Leiden am Holocaust ist nicht in der Generation der Holocaust-Opfer geblieben, sondern sag mal, in jedem jüdischen Herz ist eine große offene Wunde aus dem Holocaust und oft genauso bei den Nachkommen. Wir haben Kontakt bekommen zu einem Ehepaar bei der Holocaust-Überlebende in München, Familie Wasserstein heißen sie, glaube ich, ne? Wasserstein, gehören zur jüdischen Gemeinde in München und haben auch ein Buch veröffentlicht. Ich stand an der Rampe von Auschwitz, glaube ich, heißt es, hat er geschrieben und so weiter. Sie haben über ihre eigenen Kinder gesagt, ihre eigenen Kinder sind beide im Alter zwischen 30 und 40, glaube ich, an Krebs gestorben. Und sie haben gesagt, unsere Kinder haben nie gelacht und sie sind an unserer Bitterkeit gestorben. So, mal nur ein paar Beispiele einfach nochmal, wie das sich auswirkt, wovon wir hier sprechen, wie gewaltig sich das auch auswirkt, auch in den Nachfolgegenerationen. Und genauso gewaltig kann aber auch der Durchbruch sein, wenn wir uns damit beschäftigen, uns dem stellen, Vergebung bekommen und frei werden davon. Wir haben gewaltige Durchbrüche gesehen in diesem Bereich. Und deswegen machen wir das Seminar, ja. Und deswegen wirklich herzliche Einladung, sich dem richtig zu stellen, weil ich weiß nicht, ob du und ob wir ahnen können, was passieren kann persönlich oder genauso in unseren Kirchengemeinden, in Städten, in Regionen, was alles passieren kann, wo diese Decke des Schweigens zerbricht und wo die Schuld ans Licht kommt, beim Namen genannt wird, Vergebung man bekommt, frei wird von dem Geist, der dahinter steht, im Nazi-Geist, aber frei wird auch von den Belastungen, die aufs Leben gekommen sind, von dem Fluch und so weiter. So, dafür machen wir ja das Seminar und da werden wir noch kräftig weitergehen. Ich mache jetzt einen Schritt weiter zur biblischen Beschäftigung. Gibt es erstmal noch Fragen zu dem bisherigen? Ein junger Mann, eine Geschichte fällt mir gerade noch ein, Markus. Ich glaube, man kann übrigens mal Hinweis auf unsere Webseite www.marschdeslebens.org. Auf dieser Seite findet man alle Informationen über Märsche, aber auch Seminare, die irgendwo stattfinden, aber genauso auch Videos, Videoberichte von alten Dingen und Zeugnisse und so weiter. Es kann sein, dass man auf dieser Seite auch dieses Zeugnis findet. Und zwar ein junger Mann, der eigentlich sein ganzes Leben lang mit seinem Leben nicht zurechtkam. Ja? Alkoholiker wurde, schreckliche Geschichte. Und irgendwie kam er nicht in den grünen Bereich mit seinem Leben. Und eins, das war ihm schon klar, das hat er schon mitgekriegt, sein Vater war wirklich ein Nazi, das hat er auch von Bemerkungen und alles mitgekriegt, von der Atmosphäre. Bis zum seinem Todestag war sein Vater überzeugter Nazi. Aber was er nicht wusste, war wirklich, was er alles getan hatte. Und er war, der Großvater, glaube ich, war richtig verurteilter Kriegsverbrecher und an Kriegsverbrechen beteiligt und so weiter. Also heftige, heftige Geschichte. Nicht jetzt keine einfache Geschichte, sondern wirklich eine heftige Geschichte. Und als je mehr dabei rauskam auf diesem Weg der Beschäftigung, umso mehr wurde er richtig frei von Depressionen, Ängsten, aber auch vom Alkohol. Und sein Leben kam in einfach eine gute Bahn, was er vorher nicht geschafft hat, mit allen möglichen Therapien und so weiter, weil eine Riesenlast auf seinem Leben lag. Ja. So, bevor ich weitergehe, sind noch Fragen jetzt zu dem bisherigen? Dann mache ich weiter, die Decke des Schweigens im Licht der Bibel. Ein paar Grundlagen dazu. So, Schweigen tötet, sagt die Bibel. Schweigen ist nichts Gutes, es ist nicht dasselbe wie Stille. Ja, still sein vor Gott oder so ist etwas, kann etwas sehr, sehr Positives sein. Schweigen ist immer etwas Negatives. Schweigen tötet, sehr bekannt Psalm 32, Vers 3 und 4. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. So ganz klar, natürlich, über Sünde wächst nie Gras, auch nicht nach 70 Jahren. Es gibt keine Verjährung im Reich Gottes, sondern Sünde ist, steht vor Gott da. Und wir werden es gleich ja noch sehen, sagt die Bibel auch eindeutig, dass sie auch eben über Generationen weitergegeben wird und deswegen unser Leben belastet und Fluch auf unser Leben kommt durch Sünde, die nicht vergeben ist. Ja, es gibt ja Vergebung, aber zu der Vergebung gehört immer, dass man die Sünde beim Namen nennt, dass man ans Licht kommt, wie die Bibel sagt, die Sünde beim Namen nennt und bekennt und um Vergebung bittet und so die Vergebung bekommt. Das ist der Weg, auf dem wir Vergebung bekommen. Und zwar konkret auch, nicht einfach nur eine allgemeine Absolution, dass man irgendwie allgemein mal sagt, Gott, vergib mir, sondern konkret. Ja, je konkreter, umso besser. Je konkreter ich weiß, mit welcher Sünde ich es wirklich zu tun habe und sie eben ans Licht bringen kann, dann werde ich frei. Und umgekehrt, wenn wir es verschweigen wollen, verschmachtet unser Gebein. Das heißt, Kraft geht verloren, Lebensfreude geht verloren, es kommt Depression, es wird, das ganze Leben wird schwer, wird wie laufen durch Schlick, beschreibt die Bibel das auch. Ja, wie wenn man im Sumpf irgendwo einsinkt und man bemüht sich und man, natürlich, wir wollen alle immer, dass unser Leben besser wird. Jeder wünscht sich das. Jeder wünscht sich bei einem Jahresanfang, dass das nächste Jahr noch besser wird. Und wir nehmen uns alle mögliche gute Dinge vor und wir hoffen, dass es alles besser wird. Das tut jeder von uns. Und die Bibel sagt, aber es gibt den Unterschied, ob die Tür auch offen ist in eine gute Zukunft oder ob sie verschlossen ist durch Sünde. Sünde ist wie, es gibt so, früher gab es das in Gefängnissen, manchmal kann man das in Filmen noch sehen, dass Gefangene so Ketten mit großen Eisenkugeln am Bein hatten. Und das ist ein ganz gutes Bild für Sünde. Ja, das da riesen Eisenkugeln an uns hängen. Wir wollen hineinlaufen in eine schöne, fröhliche, gute Zukunft und es geht nicht. Oder wie Gummibänder an uns. Man will in eine schöne Zukunft laufen. Jeder von uns wünscht sich, dass es morgen besser und besser und besser und schöner wird. Und das ist übrigens auch das, was uns die Bibel verspricht, wenn wir mit Gott leben und wirklich mit Gott leben. Aber Sünde ist das, was uns davon abhält. Sünde kann die Tür in die Zukunft verschließen. Wir stehen wie in einer Sackgasse und laufen wie gegen Wände. Und es ist wie laufen durch Schlick und das sind Gummibänder. Wir wollen nach vorne laufen, wir werden immer wieder zurückgezogen. So, wenn wir es verschweigen wollen, dann verschmachten die Gebeine. Und wenn es unsere Eltern und Großeltern verschwiegen haben, dann kommt dieses Verschmachten auch auf uns. Dann, ja, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. So wenn man die Mittelmeerländer kennt oder jetzt auch gerade Israel und weiß, wie es im Sommer aussieht oder wie es am Ende des Sommers aussieht, wenn das Gras so richtig verbrannt ist und alles ist nur noch braun und man sehnt sich nach dem Regen und man sehnt sich danach mal wieder grün zu sehen. Das ist das Bild dafür, wie unser Leben wird. Wenn wir Sünde verschweigen, und verschweigen heißt, wir wissen eigentlich, was wir ans Licht bringen müssten und tun es nicht. Ja? Wir wissen es vielleicht nicht, aber unsere Vorfahren wussten es. In dem Fall jetzt. Es ist ja ein Thema, was ganz allgemein gilt für alle Lebensbereiche, auch für unsere persönliche Schuld. Aber hier sprechen wir jetzt ja von der Vorfahrenschuld und die Vorfahren, sie wussten, was sie hätten sagen sollen und haben es oft nicht gesagt. Und damit haben wir heute zu tun. Schweigen tötet. Dann eins, was wir auch wissen müssen, ist, dass Finsternis auf den Säulen des Schweigens aufbaut. So, das Reich der Finsternis baut auf verschiedenen Dingen auf und stärkt sich durch verschiedene Dinge. Kann Macht bekommen durch verschiedene Dinge, durch Lüge, durch und so weiter, aber eben auch durch das Schweigen über Sünde. Es ist eine Säule der Finsternis. Und deswegen sagt die Bibel auch im Neuen Testament, dass alles, was wir ans Licht bringen, dass es zu Licht wird. Aber vorher ist es Finsternis und eine Säule der Finsternis. Und stärkt das Reich der Finsternis und stärkt damit auch Ketten und Gefängnisse, in denen wir selber leben. Jesaja 60 steht, mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. So, jetzt zum speziellen Thema der Vorfahrenschuld. Es gibt eine Erbfolge der Sünde. Das, was wir jetzt gerade schon aus sozusagen biologischer und psychologischer Sicht gesehen haben, dass es diesen Generationentransfer gibt und das mittlerweile heute auch sehr anerkannt ist in der Wissenschaft, das sagt die Bibel ja schon lange. Zum Beispiel in den 10 Geboten natürlich, in Exodus 2. Mose 20, aber hier auch 4. Mose 14, Vers 18, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung. Aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied. Was heißt das genau? Im Hebräischen steht hier ein besonderes Wort, dieses Wort für heimsuchen, was wir normalerweise verstehen als Strafen. Heißt nicht als erstes gleich strafen. Das Wort heißt pakat im Hebräischen und das heißt nachforschen, suchen, ob etwas da ist oder ob etwas noch da ist. Und dann erst als Folge davon strafen. Das heißt, was es meint hier ist, wenn Gott die Missetat der Väter heimsucht, an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied ist, dass er bei uns nachforscht, ob der Geist noch da ist und ob wir sozusagen in dem Geist unserer Vorfahren noch weiterleben oder ob wir gebrochen haben mit den Wegen unserer Vorfahren. Ob wir gebrochen, Buße getan haben und aus den Gleisen der Vorfahren ausgebrochen sind, uns damit beschäftigt haben, das ans Licht gebracht haben, Buße getan haben, und aber uns rausgelöst haben und mittlerweile auf einem völlig anderen Weg leben. Das forscht Gott nach. So, wir können das zum Beispiel in den Königebüchern ja sehen, dass oft eine interessante Frage ist, wie ist es mit der Nachfolge? Ja, da ist einer König und er ist ein schlechter König. Der Sohn, der dann als nächster König wird, muss aber nicht automatisch in diesen Wegen weiterleben. Es gibt immer beides. Mal lebt der Vater gut und gottesfürchtig und der Sohn lebt auch so weiter. Dann, nächstes Beispiel ist, der Vater lebt gut und gottesfürchtig und der Sohn bricht aus und lebt böse. Und umgekehrt, der Vater lebt böse und gottlos und der Sohn bricht mit den Wegen des Vaters und wird plötzlich ein gottesfürchtiger König oder er lebt weiter in den Wegen des Vaters. So, das ist die Frage, vor der wir stehen. Beschäftigen wir uns mit der Schuld unserer Vorfahren, auch in der Weise, dass wir, wie das die guten Könige nämlich im Alten Testament immer gemacht haben, sie mussten immer die Götzenaltäre der eigenen Väter einreißen. Wenn sie ausbrechen wollten aus den Wegen, dann mussten sie die Götzen der eigenen Väter einreißen. So beschäftigen wir uns mit unseren Vorfahren und mit der Sünde, bringen sie ans Licht, tun Buße darüber und lösen uns richtig raus, einfach durch das Blut Jesu, lösen uns richtig raus aus dem Geist der Vorfahren, sodass davon nichts mehr zu finden ist in unserem Leben, dann ist das Ergebnis, dass wenn Gott nachforscht, er nichts mehr findet bei uns und es deswegen auch keine Konsequenzen mehr gibt. Wenn er aber bei uns nachforscht und er findet noch denselben Geist bei uns, vielleicht sehr versteckt, Verachtung von Schwäche, Verachtung von Kindern, Herzenshärte, Stolz gegenüber anderen Nationen. Nationalsozialistischer Geist kommt oft sehr versteckt noch vor, in uns. Antisemitismus, das Schweigen. Ich komme aus einer kirchlichen Familie und wurde konfirmiert, bin jetzt im freikirchlichen Bereich, wurde konfirmiert als Teenager und so weiter. Aber ich musste irgendwann auf meinem ganzen späteren Weg feststellen, dass die Form von Antisemitismus, mit der ich zu tun habe, die kirchliche Form des Antisemitismus, die war, dass Israel schlichtweg kein Thema war. Das ist eine sehr versteckte Form von Antisemitismus, was überhaupt gar nicht geht, biblisch gesehen. Israel ist für Gott so ein Thema, dass es Unding ist, überhaupt nicht denkbar ist als Christ, dass Israel für uns kein Thema ist. Das ist Folge einer falschen Ideologie, einer Ersatztheologie, wo nämlich die Kirche irgendwann gesagt hat, schon im 2. Jahrhundert, die Juden haben es vermasselt, sie haben Jesus ans Kreuz geschlagen, also sind sie unter Gericht und wir sind an die Stelle Israels getreten. Und wir sind das eigentliche Israel jetzt, die Kirche nämlich. Und deswegen wird das gesamte Alte Testament, immer wo Israel steht, da setzt man eigentlich die Kirche ein und die Gemeinde ein. Und es wird überhaupt nicht mehr so gelesen, wie es wortwörtlich da steht. Das hat Gott nie geändert, dass es um Israel geht. Natürlich sind wir da eingepfropft, sind Teil all der Verheißungen als Christen, aber Israel wurde nie ersetzt. Es gilt immer als erstes für Israel. Alle Worte Gottes gelten immer noch als erstes für Israel heute auch. Und so gibt es eine ganz versteckte Form von Antisemitismus. Der kirchliche Antisemitismus ist nämlich so, da wird nichts Negatives über Israel gesagt, aber es kommt nicht vor. Spielt keine Rolle. Ist ersetzt worden durch die Kirche. Und alle Verheißungen und alles, was Gott in der Bibel über Israel sagt, wird schon gleich direkt für uns genommen. Es gilt uns aber auch indirekt. Direkt gilt es immer noch Israel. So, Gott sucht das Heim in uns. Er schaut, ob wir uns damit beschäftigen und es ans Licht bringen, auch sogar, wo es Arbeit ist, wo es gegen Widerstände ist, wo es Geduld braucht, wo es Zeit braucht, wo es manchmal einen Weg braucht. Manche von uns haben sehr schnell Licht in das Dunkel ihrer Familien bringen können und manche haben Jahre gebraucht. Und diese Decke des Schweigens, die wirkt sich manchmal so auf uns selber aus, dass man so vernebelt ist, dass man völlig naheliegende Gedanken gar nicht wahrnimmt. Und hinterher denkt, sag mal, da hätte ich längst schon drauf kommen können, dass mein Opa das und das gemacht hat. Das ist ja völlig naheliegend, darüber nachzudenken. Der hat da direkt nebenan gewohnt und was weiß ich irgendwie so. Ja? Manchmal sind wir selber so vernebelt unter dieser Decke. Diese Decke ist ganz schön aktiv da. Es ist ein aktiver Widerstand dagegen, denn gibt es in der Atmosphäre um uns herum, gibt es einen aktiven Widerstand dagegen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Viele leben noch heute, die wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Weil sie immer noch Strafe zu befürchten haben, weil sie immer noch was auch immer alles zu befürchten haben. Es gibt die Erbfolge der Sünde und wenn wir nicht aktiv diesen Generationenzusammenhang durchbrechen, dann leben die Dinge in uns fort. Und entsprechend haben wir aber auch die Folgen davon zu tragen. Das ist das, was dieser Vers meint. Entsprechend findet Gott das immer noch in uns, weil wir sozusagen uns eins machen damit, indem wir darüber schweigen. Und die Chance ist, dass wir es eben nicht tun, sondern dass wir ein solches Seminar machen wie heute, uns damit beschäftigen, die Decke des Schweigens zerbrechen, bewusst ausbrechen und bewusst uns dem stellen und die Chance der Buße und Vergebung wahrnehmen. Und wenn Gott dann schaut, er nichts mehr davon in uns findet. Wir können die Gnade nur radikal verstehen, wenn wir auch die Sünde radikal verstanden haben. Nämlich Galater 6, Vers 7 sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird er ernten. So, manche haben so ein Gnadenverständnis von einer Gnade, die einfach so mal eben wie ein Schwamm alles auswischt und über alles, eine Decke, die einfach über alles drüber gedeckt wird, einfach so. Es gibt die Gnade, mit der wir fähig sein können, der krassesten Sünde ins Auge zu schauen. Aber das gehört dazu, das müssen wir tun. Das wird nicht einfach so zugedeckt. Erst müssen wir hinschauen, erst müssen wir es beim Namen nennen und ans Kreuz bringen, bekennen. Dann ist die Gnade da und deckt es zu. Die Sündeneinschläge der Vorfahren können sehr unterschiedlich sein, finde ich ein sehr schönes Wort. Jobst hat das reingebracht. Die Sündeneinschläge der Vorfahren können sehr unterschiedlich sein, das ist so. Jeder von uns hat eine unterschiedliche Familiengeschichte. Auch wenn wir alle eine gemeinsame Nazi-Geschichte haben und Vergangenheit, hat jeder von uns doch eine sehr individuelle Geschichte und so auch sehr individuell etwas abbekommen. Und die werden aber so lange ein Teil von uns sein, bis wir sie wahrnehmen und ans Kreuz bringen. Also der Punkt ist ja, das müssen wir uns klar sein in dem Thema, wir reden hier von Dingen, die nicht erst irgendwann im Laufe unseres Lebens dazugekommen sind. Es ist ein Unterschied, ob jemand im Alter von 35 Jahren plötzlich blind wird oder ob er blind geboren ist. Ein blind Geborener hat nie Farbe gesehen. Der kennt es nicht anders. Und das ist unser Zustand. Die Dinge, unter denen wir leiden, sind nicht irgendwann im Laufe unseres Lebens dazugekommen, sodass wir uns erinnern können an eine Zeit, wo wir ohne das gelebt haben. Sondern wovon wir hier sprechen, ist, damit sind wir geboren worden. Wir können uns das Leben ohne das nicht vorstellen und deswegen kann es sozusagen auch sein, dass wir denken, dass diese und diese und diese Probleme Teil unserer Persönlichkeit halt einfach sind. So bin ich einfach mal. Und wir können es nicht denken, weil es von Geburt an ist, dass es vielleicht Probleme in unserem Leben gibt und dass Teile unserer Persönlichkeit vielleicht so sind, wie sie sind. Nicht deswegen, weil wir so sind, sondern weil sie von Anfang an belastet waren, von dieser Schuld, von den Traumata, von den Ängsten, von all diesen Dingen. Das ist aber auch die gewaltige Chance, die in dem Thema liegt. Vielleicht kann dein Leben ganz anders werden, völlig anders, als du es dir jetzt vorstellen kannst. Vielleicht können Teile deiner Persönlichkeit und deines Lebens, deiner Gefühle und deiner Beziehungen sich verändern, von denen du gar nicht denken könntest, dass sie sich verändern, wo du mittlerweile dich so dran gewöhnt hast, dass du denkst, das bist du. Das bist deine Persönlichkeit, klar. Wir sprechen von Dingen, die kennen wir nicht anders. Die haben wir von Geburt. So, das ist also der Generationentransfer aus der Bibel. Und dann gibt es noch, wir haben also uns allgemein Verse angeschaut über Sünde und Schuld. Wir haben uns jetzt das Thema Generationentransfer aus biblischer Sicht angeschaut. Und jetzt schauen wir uns noch einige sehr zerstörerische Erblasten an, die also in einer speziellen Weise sehr zerstörerisch sind, nach Aussage der Bibel. Jede Sünde ist zerstörerisch. Aber es gibt einige Dinge, es gibt eben auch aus Gottes Sicht Unterschiede. Es gibt Gräuelsünde, es gibt Dinge, die also richtig heftig sind und die entsprechend heftige Sündeneinschläge in unserem Leben hinterlassen. Blutschuld ist eine solche. Psalm 9, Vers 13, denn der nach Blutschuld fragt, gedenkt der Elenden und vergisst nicht ihr Schreien. So Blut, das an unseren Händen klebt und denen unserer Familien oder denen unserer Städte und Regionen oder unserer Kirchengemeinden oder was auch immer, wird bei Gott nie vergessen. Gott hört immer das Schreien der Elenden und er gedenkt an die Blutschuld. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht für alle Opfer. Gott vergisst es nie. Und Blutschuld ist etwas, was in einer besonderen Weise Leben belastet und Fluch auf Leben bringt. Natürlich, ganz klar. 1. Mose 4, Vers 10, Gott sagt zu Kain, der erste Mord, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. So, das gilt in dem persönlichen Bereich, wo das Familien betrifft, aber das gilt natürlich auch in Städten und Regionen. Hier schreit das Blut von 20.000 KZ-Häftlingen aus der Erde zu Gott. Und über die persönliche Beschäftigung, die wir in unseren Familien brauchen, brauchen wir immer auch die Beschäftigung auf dieser geistlichen Ebene. Und so hervorragend ich den Vortrag wirklich absolut gestern Abend fand, muss ich sagen, wir können heute noch was dazufügen. Das eine ist, Dinge historisch sehr genau aufzuarbeiten und dabei auch die Wahrheit ganz klar beim Namen zu nennen. Die stellvertretende Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora hat es hervorragend gestern gemacht. Als Christen können wir noch dazufügen, so jetzt ist da ein Schreien von dem Blut von 20.000 KZ-Häftlingen zu Gott. Das muss geistlich beantwortet werden. Da muss es Christen geben, die hingehen und Gott um Vergebung bitten. Da muss, irgendwie müssen wir etwas damit tun vor Gott. Und wir können damit etwas tun vor Gott, dass Frieden reinkommen kann. Das ist eben das Starke an dem Thema. Das ist das, Jobst hatte das auch in dem Video gesagt, wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen, aber mit der Bitte um Vergebung kann Frieden in Herzen kommen, nämlich in das Herzen, in die Herzen der Täter und der Tätergeneration, der Nachfahren der Täter. Es kann Frieden in das Herz der Opfergeneration hineinkommen und der Nachkommen der Opfer. Es kann aber auch Frieden in Städte und Regionen kommen. Na klar ist in einer Stadt, in einer Region, in der viel Blut außer Erde noch zu Gott schreit, na klar kann da nicht in allen Bereichen Frieden sein. Da wird nicht in allen Bereichen Frieden sein. Einer solchen Stadt, einer solchen Region wird es nicht in allen Bereichen gut gehen. Das kann nicht sein. Gott hört dieses Blut immer noch. Und deswegen ist es auch ein wirkliches, wir haben schon manche Infragestellungen auch aus dem kirchlichen Bereich erlebt von Leuten, die entweder theologisch aus irgendwelchen Gründen anderer Meinung sind oder wie auch immer, oder die auch einfach sagen, hey, ihr, ist mir wortwörtlich so gesagt worden, von jemand aus den neuen Bundesländern, als wir den Marsch des Lebens 2008 in Ostdeutschland durchgeführt haben, hat jemand gesagt, ihr zieht die ganzen Kräfte der Gemeinden in diesem Sommer ab davon, dass wir eigentlich kräftig evangelisieren sollten. Das ist unsere Aufgabe. Mit der Vergangenheit sich beschäftigen, das haben wir schon so oft gemacht, das muss jetzt nicht nochmal sein, und ihr zieht die ganzen Kräfte ab, wir sollten eigentlich evangelisieren. So jemand hat was nicht verstanden. Wenn wir wirklich die Menschen um uns herum erreichen wollen mit dem Evangelium, dann müssen wir uns mit der Betondecke beschäftigen, die unser Land so atheistisch gemacht hat. Es ist ein Fluch auf unserem Land. Wir haben auf der einen Seite gigantische Gnade erlebt. Man muss sagen, es ist unfassbar, dass es uns als deutsches Volk noch gibt, nachdem wir 6 Millionen Juden umgebracht haben und 2 Weltkriege in Brand gesetzt haben. Dass es uns überhaupt noch gibt, ist unglaubliche Gnade, dass es uns so gut geht, dass wir ein solches Wirtschaftswunder erlebt haben, dass wir die Wiedervereinigung erlebt haben, das ist unfassbar. Aber manche denken, wir hätten nur Gnade erlebt. Uns geht es unglaublich gut, aber man muss eine andere Seite sehen. Auf der Seite erleben wir ganz schön Gericht bis heute. Wir haben eine Säkularisierung in den letzten Jahrzehnten gesehen, die ist unglaublich. Wir haben gesehen, wie sich die Herzen von Millionen von Deutschen für Gott verschlossen haben und Millionen von Deutschen von Gott weggegangen sind und für Gott nicht ansprechbar sind. Sind Herzen sind hart. Also wenn ich wählen müsste, ob ich den Wohlstand in unserem Land wollte, oder ob ich wollte, dass unser Land Gott sucht und Gott liebt und wir große, erweckte Gemeinden in Deutschland haben, dann würde ich lieber das Zweite wählen. Wir haben zwar Wohlstand, uns geht's äußerlich gut, aber unser Volk ist in den letzten 60, 70 Jahren so von Gott weggegangen. Da erleben wir Fluch, da erleben wir Gericht. Und das eine ist, wir können auf die Straße gehen und evangelisieren, wir können einladen zu unseren Gottesdiensten, eine evangelistische Veranstaltung machen, aber auf der anderen Seite müssen wir uns mit der Blutschuld beschäftigen. Weil da ist eine Decke über uns. Da ist eine Decke über unserem Volk. Von daher geht es auch direkt um Erweckungsdimensionen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wenn das Blut Jesu das Blut bedecken kann, was aus der Erde immer noch zu Gott schreit, dann kann der Himmel sich öffnen, dass Menschen, dass Gott in einer ganz neuen Weise Menschen begegnen kann in unserem Land. Wenn der Fluch zerbricht, dann kann der Himmel sich öffnen. Und wer weiß, was wir dann alles sehen können, was dann passiert. Wie Menschen sich für Jesus plötzlich öffnen. Es ist viel zu kurz gedacht, wenn man denkt, das wäre nur eine persönlich-seelsorgerliche Beschäftigung mit einem Thema. Es geht um Erweckungsdimensionen. Und wir haben schon ganz schöne persönliche oder auch lokale Erweckungssituationen dadurch erlebt. So, die Auswirkungen von Blutschuld sind Aggression oder können sein: Aggression, Jähzorn, Depression, Trauer, Schwermut, Selbstmordgedanken, Missbrauch, Kälte, psychische Krankheiten, Alkoholismus und Zerstörung. Blutschuld ist also eine der Erblasten, die ganz besonders zerstörerische Auswirkungen haben. Ein nächster Punkt, der auch sehr zerstörerische Auswirkungen hat, ist Götzendienst. In den 10 Geboten ist das ganze Thema des Götzendienstes, kommt direkt nach dem allerersten Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Und es ist eins von den beiden ganz, ganz, ganz ausführlichen Geboten, zusammen mit dem Schabbatgebot. Es ist wie die, wir haben in Leipzig, haben wir den größten Kopfbahnhof Europas. Und wenn da die Züge nun aus dem Bahnhof rausfahren, dann kommt irgendwann nach dem Bahngleis kommt die erste Weiche. So, da kann man schon mal einiges entscheiden mit der ersten Weiche. Das macht erstmal noch fühlbar keinen großen Unterschied. Am Ende macht aber die erste Weiche, ob sie links oder rechts gestellt war, schon den Unterschied, ob der Zug nach Moskau oder nach London fährt. Und so ungefähr ist es mit dem zweiten Gebot. Ich glaube, dass es eine Reihenfolge, eine Rangfolge innerhalb der 10 Gebote gibt und dass der Götzendienst eines der wichtigsten Gebote ist, oder Verbot von Götzendienst eines der wichtigsten Gebote aus Gottes Sicht ist. Und was krasse Folgen für unser Leben hat. 2. Chronik 29, 5 und 6 und Vers 9. Nein, nur Vers 5 und 6. Heiligt euch nun, dass ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum, denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt, denn siehe, um dessen Willen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt. Übrigens, das kann man auch direkt übertragen, wenn die Bibel davon spricht, unsere Söhne, Töchter und Frauen sind weggeführt, dann können sie auch ideologisch weggeführt sein in einen Atheismus hinein. Von Gott weggeführt. So, und warum sprechen wir über Götzendienst? Weil der ganze Nationalsozialismus eine Religion war. Ein Religionsersatz, der auch ganz bewusst die christliche Vokabeln umgedeutet hat. Von Hingabe war die Rede, von Opfern, die man bringen muss, von Gehorsam. Es wurde unglaublich, der ganze christliche Wortschatz wurde ja gebraucht, und es war ein Götzendienst Hitler gegenüber. In fast jedem deutschen Wohnung hing irgendwo ein Bild von Hitler. Und mindestens in den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft und auch noch in die ersten Kriegsjahre hinein war eine gigantische Begeisterung von Hitler. Und auch wenn Leute sich vielleicht schon im Laufe des Krieges sich innerlich distanziert haben, dann darf man das nicht vergessen, dass es trotzdem die Zeit gab, wo die große Masse des deutschen Volks völlig begeistert war. Man versucht es hinterher dann gerne eben, um sich selbst in gutes Licht zu stellen, anders darzustellen. Vielleicht haben dann Leute im Laufe des Krieges sich distanziert schon, weil sie gemerkt haben, was alles schief läuft. Aber in den Anfangsjahren haben viele Hitler wirklich zugejubelt, angehimmelt und wirklich an ihn geglaubt, im wahrsten Sinn des Wortes. Auch an eine göttliche Bestimmung geglaubt. Das haben ja sogar Kirchenführer so ausgedrückt. An eine göttliche Berufung und Bestimmung Hitlers und so weiter. Es war ein Götzendienst. Und es wurde richtig aufgefordert zum Götzendienst. Dahinter stand ja sogar richtig eine okkulte Gemeinschaft und so weiter. Dann nächster Punkt, Erblasten, die besonders zerstörerische Auswirkungen haben. Wir haben Blutschuld, wir haben Götzendienst, aber natürlich auch ganz speziell unsere Beziehung zu Israel, unserem jüdischen Volk. Ich meine, wir wissen das, welche besondere Rolle Israel im Herzen Gottes spielt. Israel ist die Liebesgeschichte Gottes, das jüdische Volk ist die Liebesgeschichte Gottes. Er hat sich verliebt in dieses Volk, er hat dieses Volk erwählt, und das hat sich nie geändert. Und Sacharja 2, Vers 12 steht, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. 1. Mose 12, Vers 3 steht, ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist Gottes Plan, dass durch das jüdische Volk alle gesegnet werden sollen, was nur funktioniert, wenn unsere Herzen demütig genug und offen genug dem jüdischen Volk gegenüber sind. So, es hat so wie stellvertretend erstmal mit dem jüdischen Volk eine Geschichte begonnen und einen Segen in dieses Volk hineingelegt, aber eigentlich war Gottes Plan, dass alle dadurch gesegnet werden sollten. Was nur funktioniert, wenn die anderen Völker nicht mit Neid reagieren und wenn sie und so weiter, sondern wenn sie demütig genug sind, es anzuerkennen, ihr Herz offen ist, sie das jüdische Volk ehren und lieben. Und wenn man ins Hebräische schaut, dann steht in diesem Vers 12, 1. Mose 12, Vers 3, was interessant ist, da stehen, ich will segnen, die dich segnen, sind im Hebräischen beides mal dieselben Worte. Also wenn du Israel segnest, segnet dich Gott, steht aber beides mal dasselbe Wort im Hebräischen. Und verfluchen, die dich verfluchen, stehen zwei verschiedene Worte. Und zwar, da heißt es, die dich verfluchen, also was meint Gott damit, wenn wir das jüdische Volk verfluchen, was dann seinen Fluch auf sich zieht? Im Hebräischen steht das Wort Kalal und das heißt gar nicht zuallererst verfluchen. Dieses Wort heißt eigentlich in der Grundbedeutung erstmal gleichgültig oder geringschätzend sein. Erst in einer viel weiteren Wortbedeutung heißt es dann verfluchen. Das heißt, man muss es so lesen, wer dir gegenüber gleichgültig oder geringschätzend ist, und dann gebraucht Gott für sich ein anderes Wort im Hebräischen und das bedeutet richtig heftig verfluchen. Wer dir gegenüber gleichgültig oder geringschätzend ist, den werde ich verfluchen. Also schon für gleichgültig oder geringschätzend gilt das. Und ich habe das ja vorhin gesagt über die kirchliche Form des Antisemitismus. Schweigen und dass Israel einfach nicht vorkommt, ist ein ganz deutlicher Ausdruck von Antisemitismus. Weil es fällt auch voll hier in diese Definition rein von 1. Mose 12. Wer dir gegenüber gleichgültig und geringschätzend ist. Aber natürlich noch umso mehr, je heftiger man Israel oder dem jüdischen Volk gegenüber ist. Es gibt, wir waren ja nicht nur gleichgültig und geringschätzend. Was haben wir alles gemacht mit dem jüdischen Volk? Und wir werden gleich noch die Verse aus Obadja lesen, dass Gott teilweise andere Völker um Israel herum, auch im Alten Testament schon, nur deswegen zu Gericht gezogen hat, weil sie negativ über Israel geredet haben. Manchmal hat schon das gereicht. Nur das negative Reden und Denken über Israel. Spöttisches Denken, geringschätzendes Denken und Reden. Schon das hat gereicht, auch im Alten Testament schon, damit Gott an anderen Völkern drumherum Gericht vollzogen hat. Dann ist doch völlig deutlich, dass wenn wir irgendwo in unseren Familien daran beteiligt waren, mindestens zu schweigen, gleichgültig wegzuschauen, sich zurückzuziehen von jüdischen Freunden, vielleicht sich sogar eins zu machen und auch spöttisch, diffamierend irgendwo zu reden, Geschäfte zu boykottieren, Freundschaften abzubrechen, aber auch bis hin zu sich bereichern, Schnäppchenkauf und all diese Dinge oder bis hin zu wirklicher Deportation, Judenvernichtung. Wenn wir uns an all dem beteiligt haben, ist es doch klar, dass das heftige Sünde in Gottes Augen ist, sein Herz heftig berührt und deswegen natürlich auch heftigen Fluch auf unser Leben bringt. Und manchmal bringen Leute es nicht zusammen, dann kommen Leute ihr Leben lang finanziell nicht auf den grünen Zweig. Kämpfen immer mit Schulden und kommen irgendwie nicht in den grünen Bereich. Und sie schauen aber nur in ihr eigenes Leben und denken, ich kann mit Geld nicht umgehen oder irgendwas. Und sie sehen nicht, es ist einfach eine Belastung auf ihrem Leben. Weil da zu Hause bei den Eltern steht immer noch der wertvolle antike Schrank von einer jüdischen Familie. Und Gott hat's gesehen. Oder die Familie hat einfach nur geschwiegen. Da waren eigentlich jüdische Freunde im Umfeld. Und die Familie hat nichts gesagt, als sie abgeholt wurden und als sie drangsaliert wurden. Oder sie hat nichts gesagt. Vielleicht wäre es noch nicht mal ein wirklich existenzielles Problem für sie gewesen. Aber sie sind auch nicht für sie eingestanden, als die Nachbarn angefangen haben, sie zu diffamieren. Sie haben sich nicht hingestellt zu ihnen. Und. Es gibt so viele Differenzierungen, wie wir am jüdischen Volk schuldig geworden sind als deutsches Volk. Und es ist aus Gottes Sicht nicht eine Sünde unter vielen, sondern eine der ganz heftigen Sünden. Wir tasten seinen Augapfel an. Jetzt möchte ich diese Verse aus Obadja noch lesen. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, wo es mir so geht, wenn ich die lese, dass ich denke, das ist für uns als Deutsche geschrieben. Das kann man so direkt übertragen. Um des Frevels willen an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zu Schanden werden und für immer ausgerottet sein. Diese Worte sind an Edom geschrieben. Edom stammt von Esau ab, dem Bruder von Jakob. Und da war eben die Situation, dass Juda und Jerusalem überfallen wurde von anderen Nationen. Und sie standen dabei und haben zugeschaut und sich darüber lustig gemacht und sich bereichert. Genau dieselbe Situation. Und wegen dieser Situation sagt Gott Edom ganz heftiges Gericht an. Um des Frevels willen an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zu Schanden werden und für immer ausgerottet sein. Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Du kannst als Jerusalem auch die Synagoge in deiner Stadt einsetzen, oder? Du sollst nicht mehr herabsehen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und sollst dich nicht freuen über die Söhne Juda zur Zeit ihres Jammers und sollst mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit ihrer Angst. Du sollst nicht zum Tor meines Volkes einziehen zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht herabsehen auf sein Unglück zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht stehen an den Fluchtwegen, um seine Entronnenen zu morden. Du sollst seine Übriggebliebenen nicht verraten zur Zeit der Angst. Wie viele Deutsche haben, wo es nicht nötig war, Juden, die irgendwo versteckt waren, verraten. Was nicht nötig war. Wo sie sich in keine Gefahr begeben hätten, wenn sie es nicht gesagt hätten. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. So, das ist, denke ich, in diesem Geist sollten wir dieses Seminar machen, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin einfach vor dir. Bitte erforsche mich. Bitte, du siehst alles, du siehst in meinem Leben alles, du siehst alles im Leben meiner Vorfahren. Und bitte erforsche das. Bitte bring alles ans Licht. Koste es, was es wolle, was auch immer ans Licht dabei kommt, wie unangenehm es auch immer ist. Und wenn es mich auch einen Weg kostet, um die Wahrheit zu erfahren, ich möchte es, dass du mein Leben erforschst. So, dann haben wir die Chance, dass in unserem Leben gewaltige Dinge durchbrechen können. Ich habe schon Leute erlebt, die es mit so einer solchen Ernsthaftigkeit gemacht haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass ich echt einfach sagen muss, ich kann nur den Hut ziehen davor. Vor der Weile habe ich im Herbst einen älteren Mann kennengelernt, der, er ist noch nicht berentet, ist noch kurz vor der Rente, hat sich aber aus allen sonstigen Verpflichtungen neben seiner Arbeit rausgezogen und hat gesagt, Anfang 60 ist er. Er hat gesagt, ich habe so viel Mist in meinem Leben gesehen, so viel Zerstörung, so viel Kaputtes, das muss endlich aufhören. Und er wusste, dass die Lösung in diesem Thema liegt. Und seitdem bereiste all die Orte, wo seine Vorfahren waren und scheut keine Mühen und Kosten, irgendwo Dinge herauszubekommen und an die Wahrheit über seine Familie heranzukommen. Und da ist schon einiges passiert in seiner Familie. So, da gibt es manchmal wirklich Katastrophengeschichten, ja, wo nur Beziehungschaos ist in Familien, wo es nur Scheidungen gibt oder wo Leute nur krank werden oder wo nur immer wieder schlimme Schicksale sind und. Wie viel ist es uns wert, dass der Fluch zerbrechen kann, dass die Sünde ans Licht kommen kann und dass wir die Gnade nicht billig nehmen und einfach sagen, ja, Herr, bitte vergib uns als deutsches Volk und die Gnade Gottes deckt das schon alles irgendwie zu, sondern dass wir die Gnade nehmen, um der Wahrheit richtig ins Auge zu gucken. Die Gnade nehmen, um die Wahrheit herauszubekommen und sie dann beim Namen zu nennen, uns wirklich dem zu stellen. Wenn wir es zu billig machen, dann lösen wir uns irgendwie nicht raus. Dann zerbricht es nicht über uns. Wenn wir es zu einfach machen, zu kurz, zu oberflächlich machen, dann hat es nicht die Wirkung, dass unser Geist wirklich frei wird von diesen Dingen. Dass der Fluch wirklich zerbricht. Und deswegen herzliche Einladung, dass wir uns dem stellen, in diesem Sinne hier, wie Psalm 139 das sagt, erforsche mich. Ja, wie es eben steht in verschiedenen Stellen in der Tora, dass Gott die Missetat der Väter heimsucht, also er nachforscht, ob es noch bei uns da ist. Und herzliche Einladung dazu, dass wir das tun und einfach sagen, Herr, du darfst dann nachforschen und wir selber forschen nach, was da ist, was da war und was da noch bei uns selber da ist. Weil man kann immer von beiden Seiten anfangen. Man kann die konkrete Sünde erforschen, man kann aber auch schauen, was sehe ich denn bei mir an Symptomen. Auch das ist eine Seite, bei der man anfangen kann, dass man sagt, hey, es stimmen einfach Dinge in meinem Leben nicht. Und ich habe schon so viel probiert, aber diese Probleme haben sich noch nicht gelöst. Wie viel Nazi-Geist ist noch in mir? Wie viel Fluch aus dieser Zeit ist noch auf meinem Leben? Liegt nicht alles in unserem Leben daran, bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist meistens nicht das Problem gewesen in den letzten Jahren, dass Leute sich zu viel damit beschäftigt haben oder es zu sehr darauf geschoben haben, sondern in der Regel haben es Leute nicht gesehen, dass die Probleme ihres Lebens an manchen Punkten nicht lösbar sind, wenn wir uns diesem Thema nicht stellen. Wir haben eine solche Schuld und eine solche Schuldenlast mitbekommen. Kein Wunder, dass die heftige Auswirkungen hat. Psychologen sagen, säkulare Psychologen sagen, dass sie schätzen, dass mindestens 30-40% der deutschen Bevölkerung bis heute ernsthafte psychische Probleme hat aus der Nazizeit. Mein Vorschlag ist, dass wir Folgendes machen. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten bis 3:30, bis zum Kaffee trinken. Und zwar, ich würde ein bisschen Musik, ruhige Musik hier anmachen. Ist da noch eine Frage? Einfach laut von da hinten, oder? Ja.
Weil du sagtest, dasselbe ist auch bei den Opfern.
Ja. Ja. Und dasselbe ist auch bei den Opfern. Ja, komm hier.
Dasselbe ist auch bei den Opfern. Ich war erstaunt. Den letzten Sommer waren hier Kinder wie schon seit vielen Jahren von Tschernobyl da. Also es gibt hier eine sehr gute Initiative, 20 Jahre oder wie lange läuft das? Fast, ja. Es gibt Leute, die sich darum bemühen, immer eine Gruppe, 40 so Kinder aus Tschernobyl hierher zu bringen. Die waren in diesem Schulland Heim? Sriegel?
Bitte nur kurz, wenn es geht.
Ja, und dann waren sie verteilt in Familien. Eine gewisse Zeit waren sie alle gemeinsam dort in dem Heim und dann waren sie bei Familien. Und bei mir waren zwei, Alina und der Junge, 10-Jährige, und wir sind gelaufen zum Salzer Freibad hier. Und das war im Sommer, war so schön heiß. Eigentlich, wir haben nur an guten Sachen gedacht und erlebt, war wirklich lauter Gnade, nur Eis und schön und Wasser. Und dann laufen wir da entlang auf dem Weg zum Salzer Quelle an so dieser auch Sportplatz da hinten. Und ein Mann war in dieser Zeit gerade auf dem Dach dort von einer Baracke und mit so einer Flamme, so hat irgendwas Teile so zerschmolzen und irgendwas um abzudichten so auf dem Dach. Und dieser 10-jährige Junge Anton sagt zu mir: "Ja, so haben die Deutschen früher unseren, hat mir Opa erzählt, unseren ja, Leute so in Kirchen also verschlossen oder in den Häusern so verbrannt." Ich war in diesem Moment, ich habe gar nicht reagiert und auf die Thema ging ich überhaupt nicht ein. Ich wusste nicht, wieso eigentlich mitten in diesem schönen Sommer und eigentlich die Kinder haben nur Gutes erlebt und die haben sich auch nur bedankt für all das Gute, was ihnen getan wurde. Aber dann auf einmal bei diesem Bild, wir laufen da entlang und da sagte mir sowas. Also, und das ist auch schon die dritte Generation, Enkel, Urenkel von.
Dankeschön, vielen Dank. So, mein Vorschlag ist, dass wir die Zeit jetzt bis zum Kaffeetrinken folgendermaßen nutzen. Wir müssen das ja an uns persönlich rankommen lassen. Das eine sind meine Vorträge hier, die helfen sollen, das hochzuholen und auf den Punkt zu bringen. Aber der nächste Schritt ist eigentlich jetzt der, dass wir uns immer mehr dem jetzt wirklich persönlich stellen. Und manche sind da vielleicht an sehr unterschiedlichen Punkten. Manche haben vielleicht schon eine längere Geschichte, wo sie wirklich sich mit dem Thema beschäftigen. Für manche ist vielleicht heute der erste oder einer der ersten Schritte. Ich denke, es beginnt einfach damit, dass wir genau das sagen: Herr, hier bin ich und ich möchte gerne die Wahrheit wissen. Ja? So Jesus sagt uns liebevoll seine Wahrheit und wenn er uns seine Wahrheit sagt, dann macht diese Wahrheit uns frei. Aber die Wahrheit gehört dazu. Und das heißt, Herr, bitte zeig mir alles, was ich wissen muss. Ich möchte die Sünde wissen. Ich möchte es sehen können, wahrnehmen können, wie mein Leben von den Sündeneinschlägen meiner Vorfahren verdorben ist und was da kaputt ist in meinem Leben. Ich möchte es irgendwie, manchmal wollen wir das gar nicht so gerne sehen. Manchmal, ja, es ist auch unangenehm, so selber hinzuschauen und zu sehen, wie man vielleicht beziehungskaputt ist, wie man vielleicht stolz ist, wie man vielleicht herzenskalt ist, emotionslos, wie man vielleicht auch schwach herabschaut. Es gehört auch der Mut dazu, dem eigenen Geist ins Auge zu gucken. Wie sieht es denn in meinem Leben aus? Was ist davon noch da? Ja? Aber irgendwie zu sagen, Herr, ich möchte das alles sehen. Ich möchte das sehen, wo war meine Familie beteiligt? Ich möchte das wissen. Und das einfach im Gebet Jesus auszudrücken. Wir können kleine Gruppen machen, um zu beten. Wir können zu zweit beten. Du kannst auch alleine beten. Einfach oder einfach so in der Gegenwart Gottes sein, sich dich dem selber aussetzen, das auf dich wirken noch lassen, was du jetzt gerade gehört hast. Aber ich denke, so in diesem Sinne herzliche Einladung, einfach zu beten, ob es einzeln ist oder ob ihr euch irgendwo zu zweit zusammensetzt, vielleicht einfach zu sagen, Jesus, ich möchte damit anfangen oder den Weg weitergehen, den ich schon gegangen bin, aber ich möchte, dass die Decke des Schweigens zerbricht. Ich möchte, dass ich die Schuld bekennen kann. Ich möchte, dass der Fluch zerbrochen werden kann. Ich möchte es ans Kreuz bringen können. Ich möchte mich lösen können von diesem Geist. Und deswegen stelle ich mich dem ein. Erforsche das, was in meinem Leben noch da ist, von diesem Geist, wo ich weitergelebt habe im Geist meiner Vorfahren. Erforsche das bitte auch und hilf mir dabei, das zu erforschen, wo meine Familie konkret beteiligt war, sodass ich einfach auch, weil dann passiert es, wenn man in der Lage ist, wirklich auch die Dinge beim Namen zu nennen, die in der eigenen Familie waren, da passiert sehr viel. Also herzliche Einladung dazu, einfach diese Zeit, sonst auch einfach in der Gegenwart Gottes zu sein.